Hier ist Kreis ab mit der nächsten Ausgabe zur Europameisterschaft in Skandinavien. Mit brandheißen Stimmen und Analysen, so nah dran wie möglich und mit eurem Begleiter durch die Sendung, Sascha Staat.
Es ist der Tag danach, der Tag nach dem Schocker, nach der Niederlage der deutschen Mannschaft gegen Serbien. Ein Resultat, das wohl nur die wenigsten so erwartet hätten. Es gibt jede Menge zu besprechen und direkt mal zur Erklärung. Eigentlich war das alles ganz anders geplant, aber gut, das weiß man ja vorher nicht, denn mein Termin mit Lukas Hutecek, den mussten wir ein bisschen verschieben und den hört ihr dann in einer eigenen Sendung sozusagen morgen als Vorschau auf das, was am Montag passieren kann. Wir sprechen jetzt erstmal über das, was passiert ist bei der Europameisterschaft in Herning. Da liegt unser Fokus bei der deutschen Gruppe und sehr speziellen Resultaten und Resultaten, die für die deutsche Mannschaft eventuell bedeuten, dass sie nach der Vorrunde die Heimreise antreten müssen. Und darüber spreche ich jetzt intensiv und ausführlich mit dem Kollegen Daniel Genings. Hallo Daniel.
Schönen guten Morgen aus, in dem Fall, Silkeborg.
Genau, denn du bist bei der Pressekonferenz vor Ort gewesen und darüber sprechen wir jetzt erstmal. Du hast mir auch eine Aufnahme geschickt, da habe ich direkt mal reingehört und der Pressesprecher Tim Oliver Kalle hat wirklich alles versucht, mit seiner Einstiegsfrage direkt auf das zu lenken, was uns dann morgen erwartet, nämlich ein abschließendes Spiel in der Vorrunde gegen Spanien. Aber der Bundestrainer Alfred Gislason, der hat ihm, glaube ich, da keinen Gefallen getan mit seiner Antwort und hat erstmal dazu ein bisschen was gesagt zu dem, was dann da halt gestern passiert ist, dass er das auch mit der Auszeit und so weiter auf seine Kappe nimmt bei dem Tor von Juri Knorr, was eins gewesen wäre, da sprechen wir natürlich auch noch drüber. Welchen Eindruck hast du mitgenommen von dieser Pressekonferenz?
Also erstmal muss man natürlich sagen, dass Alfred direkt zu Beginn da so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat und sich vor seine Spieler gestellt hat, dass er nicht die Spieler im Kreuzfeuer hat gelassen, sondern die Sache erstmal auf seine Kappe genommen hat. Den Eindruck insgesamt bei der PK hatte ich, die Personen, die handelnden Personen des DHB waren ernüchtert, traurig ein bisschen, also viele waren vielleicht auch noch schockiert. Also das war bei uns Journalisten auch. Also wir haben gestern auch überlegt, warum ist das passiert. Heute gibt's auch weniger Erklärungen. Also mir fehlen auch so ein bisschen immer noch die Worte, wie das überhaupt passieren konnte. Ich habe gerade auch mit Lukas Zerbe noch mal kurz gesprochen. Er sagte auch, ja, wir müssen erst mal schauen, was da überhaupt wie passiert ist.
Es gibt ja ein paar Ansätze, es gibt ja eventuell ein paar Ideen, woran das liegen könnte. Und die Frage, die man sich vielleicht stellen muss, ist, ist es nicht eigentlich eine Konsequenz aus dem, was in den vergangenen Jahren passiert ist? Aber lass uns mal nach und nach über die Partie selber sprechen. Es ist ja so, dass die deutsche Mannschaft zur Pause geführt hat und das nicht allzu knapp mit 4 Treffern. Sie war überlegen, sie war das bessere Team. Es hat eigentlich ganz gut ausgesehen. Oder habe ich ein anderes Spiel wahrgenommen?
Nein, auf keinen Fall. Also der Start ins Spiel war gut. David Späth, der jetzt begonnen hat für Andy Wolf, hat gleich Präsenz gezeigt, hat auch einige Paraden gehabt. Deutschland hat gut gespielt in den ersten 30 Minuten. Das wollen wir gar nicht schmälern. Also ich habe gestern Abend nochmal geschaut, 63% war die Angriffseffektivität. Das passte alles vorne und hinten. Also es gab schöne Tore, +4 zur Pause, war völlig in Ordnung und war auch dem Spiel angemessen. Also da will ich mich gar nicht beschweren über die ersten 30 Minuten. Das war alles in Ordnung. Klar, man hat hier und da natürlich auch ein paar kleine Fehler gemacht. Aber insgesamt kann man mit den ersten 30 Minuten, denke ich, vollends zufrieden sein. Das Problem ist dann direkt nach dem Seitenwechsel aufgetreten. Ja, als da Serbien relativ schnell zum Ausgleich kam. Und ja, da haben wir uns erstmal alle die Augen gerieben, wie das so schnell passieren konnte.
Ich möchte mit dir noch ein bisschen auf das Gefühl eingehen, was du auf der Pressetribüne hattest zur Pause. Das ist ja dann oft so bei solchen Spielen, bei einem Turnier. Man unterhält sich dann nochmal kurz untereinander, lässt ein bisschen Revue passieren, was da so vor sich gegangen ist in der ersten Hälfte. Hast du das gestern auch gemacht und wie hast du das mit den Kollegen besprochen? Und wart ihr euch nicht eigentlich, das vermute ich jetzt mal, mehr oder weniger alle sicher, dass Deutschland das Ding relativ problemlos nach Hause fährt?
Ja, kann man so zusammenfassen. Ich habe mich interessanterweise mit einem Kollegen aus Nordmazedonien unterhalten, der auch bei mir saß da oben. Und er sagte auch, ja, alles entspannt, +4 zur Pause, typisch Deutschland. Das schaukeln die nach Hause, das wird nachher +6, +7, +8 werden. Also er war da völlig entspannt und ich habe ihm mehr oder weniger zugestimmt, weil das Spiel gab ja auch in den ersten 30 Minuten dieses Gefühl her. Also es war entspannt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es direkt nach der Pause kippt und dreht und dass dann Serbien die Punkte mitnimmt. Also aus meiner Sicht oder aus der Sicht von ein paar Kollegen, die haben gesagt, ja, passt schon, geht sich aus, würde der Österreicher sagen. Also es war halt alles entspannt.
Ja, das war eben auch das Gefühl, was ich als Zuschauer hatte. Ich meine, ich habe diese Phase nicht komplett live sehen können, weil ich ja selber noch ein anderes Spiel kommentiert habe. Aber ich bin schon der Meinung, dass dieser Auftritt in den ersten 30 Minuten in Ordnung war. Es war jetzt kein Champagner-Handball, der maximal begeistert hat. Dafür fehlt halt auch dieser deutschen Mannschaft das Tempo, obwohl die Einzelspieler das ja mitbringen und in den Vereinen immer oder sehr, sehr regelmäßig zumindest zeigen. Jeder Einzelne fast von ihnen. Ne? Das ist dann durchaus erstaunlich. Ich möchte aber noch mal eine Personalie besprechen, weil das hinterher diskutiert wurde. Du hast jetzt auch gesagt, David Späth kam gut rein. Ja, aber ist es nicht schon kurios, dass der anfängt in einer Vorrunde bei der Europameisterschaft, wenn du mit Andreas Wolf einen Weltklasse-Torhüter hast, der generell Weltklasse darstellt und du bist ja noch nicht für die nächste Runde qualifiziert. Hat dich das überrascht? Hat euch das überrascht?
Also mich persönlich hat das jetzt nicht überrascht. Alfred hat halt zwei wirklich starke Torhüter im Kader. Er wollte sicherlich auch David die Chance geben, die Möglichkeit geben, ins Turnier reinzukommen, reinzufinden. Er hat das Vertrauen ja auch direkt zurückbezahlt. Also er war ja nicht schlecht. Und wenn du einen Torhüter in einem Spiel gegen Serbien nicht mal bringst, um ins Turnier kommen zu lassen, wann denn dann? Also wir sind ja alle davon ausgegangen, dass das Spiel gegen Serbien vermutlich das Klasse und das Deutlichste in der Gruppe werden könnte für Deutschland. Ja, man hatte so ein bisschen in Anführungsstrichen Angst vor Österreich, weil man nicht weiß, was man bekommt. Gegen Spanien hat man zwar die letzten beiden Spiele gewonnen bei Olympia. Ja, da weiß man auch, was man bekommt. Da kann es top oder top sein, aber Serbien war auch für alle so das Spiel. Ja, da können wir ein bisschen was probieren, da können wir reinkommen, da können wir locker gewinnen. Das, glaube ich, war so die einhellige Meinung hier. Es ist klar, dass er David bringt und bringen muss irgendwann, damit er auch im Turnier ist. Er hat sein Vertrauen auch zurückgezahlt. Also das war alles in Ordnung, meiner Meinung nach.
Das Kuriose ist ja, dass in der Sendung von gestern der Kollege Vincent Schuster von Dein gesagt hat, er hat ein bisschen Angst, dass Dejan Milosavljev anfängt, alles zu halten. Der hat insgesamt 11 Paraden auf seinem Konto, aber eine Quote von knapp unter 30%. Also der hat einige rausgenommen, gerade zu Beginn. Aber er hat jetzt nicht ein absolutes Weltklasse-Spiel gemacht, das in die Annalen eingehen wird. Das ist nicht so gewesen.
Es war auf beiden Seiten eine normale Torhüterleistung. Also weder Wolf noch Späth noch Milosavljev haben da herausgeschochen. Milosavljev hat halt hinten raus 2-3 Dinger gehalten, die Andi gegen Österreich dann gehalten hat. Ja, es war eine solide Torhüterleistung auf beiden Seiten. Ich glaube, es war nur 1-2 Paraden Unterschied, die es vielleicht dann im Endeffekt ja auch waren. Aber Torhüter-Duell war es jetzt meiner Meinung nach nicht. Das stimmt, ja.
Eine Parade mehr insgesamt für Milosavljev im Vergleich zu den beiden deutschen Torhütern, die auf insgesamt 10 Paraden gekommen sind. Aber das war im Prinzip nicht das Problem. Das Problem war das, was du gerade vorhin schon angesprochen hast, was in den ersten Minuten der zweiten Hälfte passiert ist. Da gab es ein paar Fehlversuche. Ich meine, Renas Uschins hätte einen verballert, Rune Dahmke hat einen verballert und noch ein anderer Spieler, an den ich mich gerade nicht erinnere. Aber 3 Fahrkarten hintereinander und das hat die Serben sofort zurückgebracht ins Spiel und ich habe so wenig Ansätze dafür, dass die deutsche Mannschaft nach einer 4-Tore-Führung zur Pause rausgeht und gar kein Selbstvertrauen hat, keinen Glauben an die eigene Fähigkeit. Das ist mir nicht im Ansatz zu erklären. Wenn du zur Pause mit 4 Toren führst, dann kannst du doch rausgehen mit breiter Brust und sagen, pass mal auf, die müssen erstmal wieder rankommen. Wir haben hier eine gewisse Souveränität, sollen sie mal machen, wir sind die bessere Mannschaft. Haben die das gar nicht ausgestrahlt? Weil man bekommt ja in der Halle gerne mal ein Gefühl dafür.
Das würde ich nicht sagen, dass sie das nicht ausgestrahlt haben. Also du bist natürlich gewillt, dann nach +4 dann das Spiel vielleicht schon frühzeitig zu entscheiden. Also die Deutschen haben sich ja auch Chancen erspielt und Möglichkeiten rausgespielt. Ich habe gestern Abend noch eine interessante Statistik gesehen. Die Angriffseffektivität in der ersten Halbzeit war knapp über 60%, was völlig in Ordnung ist in diesem Spiel. Und in den ersten 10 Minuten oder 12 Minuten bis zum Ausgleich, bis zum ersten Ausgleich, ist diese Angriffseffektivität von knapp über 60%, ich glaube auf knapp über 30% abgestiegen. gesunken. Also das spricht natürlich Bände, wenn man auf einmal 30% weniger Bälle im Tor unterbringt. Du hast die Möglichkeiten gerade angesprochen, die da liegen gelassen wurden. Aber ich kann nicht sagen, dass die Spieler nicht wollten. Also die waren motiviert, die haben es ja auch hinten raus noch probiert und alles probiert, auch mit der offenen Deckung dann zum Schluss, um Bälle zu generieren. Also dass sie nicht wollten oder nicht motiviert waren, kann ich mir beileibe nicht vorstellen. Gerade bei dem Publikum, über 9000 Zuschauer in der Halle hier in Herning. Ja, wie gesagt, es ist schwierig zu erklären, was da genau passiert ist. Einmal die Abschlussschwäche, die dann in den ersten 12 Minuten da so rapide abgesunken ist. Beziehungsweise die Schwäche ist ja angestiegen. Technische Fehler, Fehlwürfe, also ja, das ist die Erklärung, die auch Alfred eben auf der PK angebracht hat.
Ich finde es übrigens erstaunlich, wenn man sich die Zahlen der serbischen Schützen anguckt, die sind gar nicht so überragend. Also das ist echt erstaunlich, und da haben vor allem Spieler getroffen und die größte Anzahl an Toren erzielt, die man im Vorfeld, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hatte. Das macht es auch nochmal doppelt interessant. Jetzt müssen wir natürlich über eine Phase reden, dann, ich sag mal so, spätestens ab Mitte der zweiten Hälfte, wo man immer mehr das Gefühl bekommen hat, das geht hier in die absolut falsche Richtung. Es war dann ein Hin und Her, und dann gab es halt eine Situation, über die wir vielleicht in den kommenden Wochen noch sehr häufig sprechen werden, die Thema bleiben wird. Das ist diese ja vermaledeite Auszeit von Alfred Gislason, als Juri Knorr den vermeintlichen Ausgleich zum 26-26 erzielt hat und der Bundestrainer dann auf den Buzzer gedrückt hat. Er hat kurioserweise auf den Videowürfel geschaut, um zu sehen, wann Deutschland wieder vollzählig ist. Und das finde ich interessant, weil er kann ja einfach auch aufs Spielfeld gucken und dann sehen, wann sein Spieler wieder aufs Feld läuft. Und er kann dann auch besser sehen, was da gerade passiert auf dem Spielfeld. Du hast ja eben auch schon gesagt, er hat das auf seine Kappe genommen. Aber wir reden hier von jemandem mit unfassbar viel Erfahrung. Dieser Fehler darf ihm nicht passieren.
Darf nicht passieren, sehe ich genauso. Aber es passiert halt. Und in solchen Spielen kommt dann auch noch so eine Aktion dazu. Ja, das muss man halt alles irgendwie im Kontext sehen. Aber es ist natürlich maximales Pech. Alfred guckt auf den Videowürfel und schaut und schaut und drückt den Buzzer. In dem Moment geht der Ball ins Tor. Sie haben ja nachher nochmal überprüft beim Videobeweis, ob der Ball hinter der Linie war, schon vorher oder nicht. Also ich würde schätzen, maximal die Hälfte des Balls war hinter der Linie. Es ist einfach super Pech. Also das passiert. Das hätte ja auch in beliebigen Spiel passieren können, ohne Auswirkungen. Das wäre dann scheißegal gewesen, um das mal so plakativ zu sagen. Aber gerade in dieser Situation passiert es auch noch. Ja, absolutes Pech. Alfred hat es auf seine Kappe genommen. Ja, was soll man da sagen? Passiert maximal unglücklich. Es wäre der Ausgleich gewesen. Und er sagte auch ganz klar auf der PK, das ist seine Schuld. Er hat den Punkt versaut. Also hätte er das nicht gemacht, hätte Deutschland vermutlich einen Punkt geholt, so seine Meinung. Und ja, maximal unglücklich.
Weiß man natürlich nicht. Man hätte das Spiel trotzdem verlieren können. Und was natürlich dann besonders bitter war und was extrem wichtig war, waren dann die letzten Sekunden des Spiels. Deutschland hat auf 27-29 verkürzt und dann decken die nochmal offensiv und die Serben spielen sich die Bälle hinterher und stellen auf +3. Und das sorgt dann eben in der Gesamtkonstellation dafür, dass, sollten die Serben gegen Österreich gewinnen, Deutschland auf gar keinen Fall mit Punkten in die Hauptrunde gehen könnte. Aber man muss ja sowieso dann erstmal die Spanier schlagen, was schon schwer genug wird. Darüber will ich aber noch gar nicht sprechen. Ich möchte erst nochmal darüber sprechen, dass natürlich die Aufmerksamkeit bei allen anscheinend so gering war in dieser Situation, dass man gedacht hat, okay, ja, wenn die Serben jetzt noch einen Treffer machen, ist auch egal. Also das darf nicht sein. Da muss in der Situation irgendjemand auf der Bank, und da sitzt ja mit Erik Wuttke auch noch ein Co-Trainer, die Übersicht behalten und wissen, hey, es ist ein Unterschied, ob wir hier mit 2 oder 3 Treffern verlieren. Weil hätte man sich hinten positioniert in einer ganz normalen 6-0-Deckung, dann hätten die Serben vielleicht zu Ende gespielt und aus 15 Metern nochmal aufs Tor geworfen und dann wäre es das gewesen und man hätte nur mit 2 Toren Unterschied verloren. Also das ist für mich absolut unerklärlich.
Ja, Alfred hatte in der letzten Auszeit nochmal darauf hingewiesen, dass es ja um jedes Tor geht. Er hat es auch eben angesprochen in der PK. Also es geht um jedes Tor. Und ob -2 oder -3, das kann in der Endabrechnung wichtig sein oder bedeutend sein. Ja, ich weiß nicht, warum da von außen keiner eingewirkt hat, keiner Bescheid gesagt hat. Wie gesagt, es sitzen 10 Leute gefühlt auf der Bank und auf dem Spielfeld sind auch 6 und 7 Leute. Da hätte vielleicht jemand sagen können, komm, wir gehen jetzt zurück in die 6-0, damit es wenigstens bei -2 bleibt. Ja, so konnte Serbien dann noch auf 3 stellen. Könnte am Ende natürlich wichtig sein, entscheidend sein für die Endabrechnung dann, ob man denn die Hauptrunde erreicht oder nicht.
Danach gab es Kritik, und zwar von einem Spieler, von Juri Knorr. Der hat in einem Interview bei der Kollegin Desi Krause bei der ARD relativ deutlich gemacht, dass er mit ein paar Dingen nicht einverstanden war. Er hat im Prinzip gesagt, er hätte erwartet, dass er in der zweiten Hälfte mehr spielt. Es hat in ihm gebrodelt, dass er der Mannschaft nicht helfen konnte. Andere spielen 60 Minuten durch. Das ist alles ein bisschen negativ hier und man würde es nur gemeinsam schaffen. Man bräuchte mehr Positivität. War das auf der Pressekonferenz nochmal Thema? Und war das, ich nehme mal an, schon unter euch Journalisten Thema? Und was sagst du dazu? Wie ordnest du das ein?
Also gehört habe ich den Kommentar noch nicht. Muss ich mir nachher vielleicht nochmal anschauen. Es war Thema natürlich. Alfred hat dazu nichts gesagt. Er hat einfach gesagt, nein, weiß ich nicht, habe ich nicht mitbekommen. Ja, grundsätzlich ist es gut, wenn Spieler ihre Meinung äußern und die Meinung vertreten. Ja, vielleicht mag Juri da recht haben. Er hat in der ersten Halbzeit relativ gut gespielt. Das ist unstrittig. Ob er dann in der zweiten Halbzeit weiter so performt hätte, wissen wir natürlich nicht. Er hat wenig Einsatzzeiten bekommen. Auch ein bisschen verwunderlich, fand ich. Aber ja, der Trainer stellt die Mannschaft auf und er hat sich dabei was gedacht.
Ja, und die Kritik wird natürlich größer, weil der eine oder andere sagt, der hat sich vielleicht was dabei gedacht, aber er denkt halt in den vergangenen Jahren häufig nicht das Richtige. Und wenn ich jetzt auch überlege, Johannes Goller, der muss da gefühlt immer durchspielen. Kohlbacher und Fischer sind jetzt auch nicht die allerschlechtesten Kreisläufer, gerade offensiv. Man kann sogar darüber diskutieren, ob sie offensiv nicht vielleicht sogar besser sind als Goller, der in der Defensive natürlich der Beste von den dreien ist, aber auch gestern irgendwann völlig müde und platt wirkte. Und ja, man kann natürlich jetzt darüber reden, dass es erst das zweite Turnierspiel war, aber Goller hat ja schon im ersten Spiel unfassbar lange auf der Platte gestanden. Und Julian Köster auf Rückraum Mitte hat mir nicht gefallen. Ich finde, er ist kein Rückraummittelspieler. Dazu muss man natürlich sagen, das System des VfL Gummersbach, wo er das manchmal macht, nicht so oft, ist ein anderes als das der deutschen Nationalmannschaft. Dazu kommt dann auch noch die Personalie Marco Grgic, der in Flensburg tolle Leistungen bringt, der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga aktuell ist, der amtierende Torschützenkönig. Auch den hat Alfred Gieslers dann noch nicht so richtig in diese Nationalmannschaft reinbekommen. Das sind, wie du gerade merkst, Daniel, ich rede relativ lange, viele Baustellen. Das sind viele Bausteine. Ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach.
Ja, aktuell sind es viele Baustellen. Vielleicht schafft es die deutsche Mannschaft, die abzustellen oder zu reduzieren für das Spanienspiel. Alfred hat auch selber gesagt auf der PK, ja, er hätte auch Justus Fischer bringen können am Kreis für Golli. Der hätte auch mal seine Pause bekommen können. Also wie gesagt, Alfred war da sehr selbstkritisch unterwegs, nimmt viel auf seine Kappe. Ja, was es dann in der Endabrechnung wert ist, werden wir dann morgen sehen beim Spiel gegen Spanien. Und dann hoffen wir, dass die Fehler und die Unzulänglichkeiten da schnell abgestellt werden, dass gegen Spanien mindestens ein Sieg rausspringt.
Ich könnte euch jetzt ganz viel erzählen von Konstellationen, was wie passieren kann. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit eines Dreiervergleichs mit Österreich, Serbien und Deutschland. Also Spanien gewinnt alles und die anderen Mannschaften haben jeweils 2-4 Punkte. Ihr könnt das besser im Internet nachlesen, denn wenn ich das jetzt hier hin und her erzähle, dann habt ihr es wahrscheinlich schon vergessen, müsstet dann zurückspulen und so weiter. Also das ist zu kompliziert. Schaut am besten online nach. Aber de facto können ja auch noch die Österreicher weiterkommen.
Ja, die waren, ich sag mal, sehr erfreut, dass sie gestern Abend dann doch noch die Chance wiederbekommen haben. Das Turnier war für Österreich eigentlich vorbei gestern. Also ich habe mich mit mehreren Kollegen unterhalten, die sagten, ja, alles gut, waren wir dabei, reisen wir halt nach Hause am Dienstagmorgen. Aber das Deutschlandspiel sorgt natürlich dafür, dass Österreich mit einem Sieg über Serbien, ich glaube, der muss mindestens +4 Tore ausfallen. Ja, +4 Tore muss Österreich gegen Serbien gewinnen. Und Spanien muss Deutschland schlagen. Dann wäre tatsächlich Österreich in der Hauptrunde. Und ja, es wäre dann wahrscheinlich ebenfalls wieder eine Sensation. Ob das gelingen wird, weiß man nicht. Hängt natürlich viel von dem Spiel morgen ab. Schauen wir mal, was dabei rumkommt.
Ich bin sehr gespannt, was Lukas Rutecek zu mir zu sagen hat. Wie gesagt, das hört er dann in der nächsten Ausgabe, die im Verlaufe des Montags erscheinen wird. Aber ich spreche dann nachher mit ihm. Und ja, Daniel, man merkt natürlich die Stimmung in Silkeborg aktuell sehr angespannt bei der deutschen Mannschaft. Absolut nachvollziehbar. Es wird schon heftig darüber diskutiert, wer denn wann wie der Nachfolger von Alfred Gislason sein könnte. Mein Gefühl sagt mir aktuell, das wird nichts gegen Spanien. Aber man weiß nie, es ist ein Handballspiel, man kann mit ein paar Paraden der Torhüter sich dann vielleicht auch in einen rausspielen über das Tempo. Die Spanier machen aber aktuell einen relativ soliden Eindruck, das muss man wirklich sagen. Und diesen Zwei-Tore-Sieg der Spanier gegen Serbien muss man natürlich jetzt nach der deutschen Niederlage gegen die Serben nochmal anders einordnen. Das soll es gewesen sein. Daniel, vielen Dank und liebe Grüße nach Dänemark. Und falls ihr dieses Format gut findet, könnt ihr es unterstützen, gar kein Problem. Das geht über patreon.com/kreisab. Ihr könnt auch bei PayPal reinschauen und das geht, wenn ihr zum Beispiel auf die Shownotes schaut. Dort findet ihr dann einen Link zu PayPal oder ihr schaut einfach auch gerne vorbei auf unseren Social Media Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Habt einen guten Sonntag und morgen hören wir uns dann ja schon wieder. Bis dann!